Streuobstwiese. Hier wachsen Ideen, hier werden Schätze aufgelesen. Mitten im Alltag von Kindern, Jugendlichen und PädagogInnen. Eine Streuobstwiese lebt nicht nur von ihren alten, kräftigen Bäumen. Jahr für Jahr entstehen neue Triebe, die ihren eigenen Platz finden und die Wiese weiter wachsen lassen. Genau so verstehen wir unseren Podcast. Die Streuobstwiese ist nicht nur ein Podcast über Bildung, sondern auch ein Podcast aus der Bildung heraus. Deshalb begleiten wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dabei, ihre eigenen Geschichten hörbar zu machen. Diese Episode wurde von Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet. Sie haben zu ihrer Idee recherchiert, sie aufgenommen und selbst geschnitten. Wir durften sie dabei begleiten. Erzählen tun sie ihre Geschichte aber selbst. Viel Freude mit dieser Folge aus der Reihe Junge Triebe. Hier bekommen frische Ideen, neugierige Fragen und selbstproduzierte Geschichten ihren Platz auf der Streuobstwiese.
Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit nehmt, reinzuhören. Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge im
Sternenkreis.
Heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema, den Brexit, welcher für viel Diskussion und Durcheinander gesorgt hat. An die Zuhörer, wisst ihr überhaupt, was Brexit heißt und aus was sich der Name zusammensetzt? Brexit setzt sich aus Break, in dem Fall also Bruch, und Exit, also dem Austritt, zusammen. Und genau darum geht's, um den Bruch Großbritanniens mit der EU und den Austritt aus der Europäischen Union. Was das bedeutet und wie es dazu kam, erzählen wir euch nach unserem Format. Die 5 Schätzfragen.
Marie, was denkst du, wie viel Prozent stimmten 2016 für den Brexit?
Boah, also ich glaube, ja schon die Mehrheit, vielleicht so 70%?
Nicht ganz. Es waren 52%.
Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass es so aufgeteilt wurde.
Fanny, wann trat Großbritannien offiziell aus der EU aus?
Also ich glaube, das war jetzt noch gar nicht so lange her, weil ich habe da auch ein bisschen was in Corona mitbekommen. Also sage ich so 2019.
Ja, fast. 2020.
Krass.
Marie, wie viele Milliarden Pfund kostet der Brexit die britische Wirtschaft pro Jahr?
Boah, ich kann sowas gar nicht einschätzen, aber ich denke schon eine Menge, oder? Vielleicht so, 20 Milliarden?
Fast das Doppelte. So circa 30 bis 40 Milliarden.
Krass.
Fanny, welches Gebiet ist wegen der neuen EU-Außengrenze besonders betroffen?
Das weiß ich jetzt leider auch gar nicht. Ich schätze jetzt einfach mal Schottland.
Auch. Aber besonders Irland und Nordirland.
Okay.
Marie, war Großbritannien Nettozahler oder Nettoempfänger der EU?
Boah, keine Ahnung. An der Stelle muss ich, glaube ich, einfach raten. Ich denke, Nettozahler?
Genau. Diese Zahlen zeigen, wie groß die Auswirkungen des Brexit sind. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Wir haben jetzt mit den Schätzfragen ein paar Zahlen rund um den Brexit gehört. Aber diese Zahlen sind ja nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Um das zu verstehen, müssen wir erstmal schauen, wie es überhaupt zum Brexit kam. Warum wollte Großbritannien die EU verlassen und was hat am Ende zu dieser Entscheidung geführt? Genau damit beschäftigen wir uns jetzt.
Stimmt. Wie kam es eigentlich dazu, dass Großbritannien die EU verlassen wollte?
Ja, also die Entscheidung zum Brexit war keine flüchtige Idee, sondern ein langjähriger Prozess. Großbritannien war sowieso nie ein typisches EU-Mitglied und war immer sehr skeptisch gegenüber einer immer engeren politischen Union.
Denen ist das also immer weiter zu Kopf gestiegen in der EU?
Ja, genau. Viele Menschen empfanden, dass nationale Entscheidungen zunehmend durch Vorschriften und Entscheidungen der Europäischen Union beeinflusst wurden. Also sie wünschten sich mehr Kontrolle über eigene Gesetze und die Politik.
Ja, check ich aber. Und wie kam es dann zur Volksabstimmung?
Also, 2015 kündigte der Premierminister David Cameron ein Referendum an, um die Frage zu klären, ob Großbritannien in der EU verbleiben oder austreten sollte. Am 23. Juni 2016 konnten alle britischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ab 18 abstimmen.
Und was kam dabei raus?
Das Ergebnis war sehr knapp. 51,9% für Leave und 48,1% für Remain.
Ach so, stimmt. Das kam ja auch schon bei der Schätzfrage vorhin raus, als ich mich komplett verschätzt habe. Also fast 50-50.
Ja, da hast du recht. In England, außerhalb von London und in Wales stimmten die meisten Leute für Leave. London selbst war eher für Remain.
Wir sollten uns für später noch merken, dass sich Irland und Schottland gegen den Brexit gewehrt haben.
Auch nach Altersgruppen zeigten sich deutliche Unterschiede. Ältere Menschen tendierten eher dazu, Leave zu wählen, während Jüngere häufig für Remain stimmten. Genauso hat man es zwischen Stadt und Land gesehen. In Städten stimmten die Leute eher für Remain, auf dem Land eher für Leave. Außerdem wählten Menschen in ärmeren Regionen tendenziell eher Leave, während wohlhabendere und besser gebildete Wählerinnen und Wähler häufiger für Remain stimmten.
Ach, spannend. Ich finde, anhand von den Unterschieden, zum Beispiel beim Alter, könnte man auch rechte Hintergründe interpretieren. Denn Ältere sind ja oft skeptisch gegenüber Migration und wünschen sich deshalb mehr Kontrolle über eigene Grenzen und Gesetze.
Ja, also darüber könnte man spekulieren. Aber du hast recht, es gibt mehrere Gründe, das anzunehmen. Viele Leute hatten das Gefühl, dass die EU bei dem Thema Migration zu viel mitredet und Großbritannien nicht selbst entscheiden kann, wer und wie viele ins Land kommen. Der Brexit hat genau das versprochen und aufgegriffen: Grenzen dicht zu machen und Entscheidungen wieder selbst zu treffen. Auch wirtschaftlich hat die Brexit-Seite viel versprochen. Viele hatten das Gefühl, dass Großbritannien der Europäischen Union jedes Jahr mega viel Geld überweist und davon selbst zu wenig zurückbekommt. Die Idee war hier, weniger EU-Beiträge zu zahlen und das Geld lieber ins eigene Land stecken. Ob das schlussendlich ein Vor- oder Nachteil war, klären wir später.
Diese Gründe zeigen, welche Hoffnungen und Erwartungen viele Menschen mit dem Brexit verbunden haben. Nun stellt sich die Frage, ob diese Erwartungen tatsächlich eingetroffen sind. Um das zu beantworten, lohnt es sich, sowohl die möglichen Vorteile als auch die Nachteile des Brexit genauer zu betrachten.
Großbritannien hat einige wirtschaftliche Vorteile aus dem Brexit gezogen, wie zum Beispiel, dass sie der EU keine Geldbeiträge mehr leisten müssen. Das ist mehr als wir denken, da sie nach Deutschland die größten Einzahler waren.
Wow, echt? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ein weiterer versprochener Pluspunkt war außerdem das eigene Handelsabkommen, also praktisch, wie die EU-Staaten miteinander Waren tauschen. Das klingt gut, weil man dadurch seine eigenen Regeln bestimmen kann und wirtschaftlich unabhängiger wird. Jedoch war das komplizierter als gedacht, weil nach dem Brexit Großbritannien nicht mehr automatisch in der EU-Handelszone war, also Zölle, Regeln und Bürokratie plötzlich selbst klären mussten.
Also ist es wohl doch nicht so gelaufen wie gedacht, oder?
Ja, genau. Es gibt mehr Papierkram, längere Lieferzeiten und für viele Unternehmen höhere Kosten. Einige haben deshalb sogar ihren Sitz aus Großbritannien verlegt.
Boah, krass. Aber das merkt man am Ende auch im Alltag. Ich meine, zum Beispiel durch die höheren Preise.
Ja, da hast du recht. Aber politisch ging es beim Brexit vor allem um Unabhängigkeit. Viele Menschen wollten, dass Großbritannien wieder komplett selbst über seine Gesetze entscheidet.
Okay. Ja, klingt ja nach mehr Kontrolle für das eigene Land, oder nicht?
Ja, eigentlich schon. Großbritannien ist nicht mehr an EU-Gesetze gebunden und hat gleichzeitig an politischem Einfluss verloren. Sie müssen also Regeln befolgen, über die sie nicht mehr abstimmen können.
Ach, hat sich Großbritannien nicht eh schon immer wie ein Kleinkind verhalten?
Ja, kann man so sagen. Vielleicht einfach aus Prinzip, aber genau weiß man das nicht. Es hat einfach für viel Streit und Diskussionen gesorgt.
Dann ist es doch besser, wenn das jetzt endlich vorbei ist.
Ja, aber das war nicht alles. Der Brexit hat nicht nur wirtschaftliche und politische Folgen, sondern natürlich auch gesellschaftliche.
Boah. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Meinungsverschiedenheiten gab.
Nicht nur das. Der Brexit hat aber nicht nur Politik und Wirtschaft beeinflusst, sondern auch die Gesellschaft.
Man hört ja oft, dass das Land dadurch ziemlich gespalten wurde.
Ja, vor allem zwischen Jung und Alt oder zwischen Stadt und Land. Viele Menschen haben sehr unterschiedliche Erwartungen an die Zukunft.
Und das Thema ist ja bis heute noch nicht wirklich abgeschlossen.
Genau. Der Brexit sorgt immer noch für Diskussionen und Spannungen, was politische Entscheidungen zusätzlich erschwert. Um eine Meinung und Erfahrung aus erster Hand zu erhalten, haben wir Markus befragt, der schon seit längerem in Großbritannien lebt. Willst du dich einfach mal selber vorstellen und sagen, seit wann und warum du in England lebst?
Okay, ja, mein Name ist Markus, ich komme aus Isny und Vor ungefähr 16 Jahren haben wir beschlossen, nach England auszuwandern, also ich und meine Frau. Und wir leben in Salisbury, das ist in der Nähe von Stonehenge, also südwestlich von London, und ich arbeite dort als Krankenpfleger in einem privaten Krankenhaus.
Wie hast du vor dem Brexit über die EU und deinen möglichen Austritt aus der EU gedacht?
Über den Austritt habe ich jetzt nie nachgedacht, weil ich es ja für unmöglich hielt. Die EU finde ich insgesamt positiv. Es hat mir ja auch diesen Wechsel ermöglicht. Mhm. Also von dem her, über die EU kann ich eigentlich nur Positives sagen, mhm, als also Organisation.
Warst du eher gegen den Brexit dann?
Ja.
Wie hast du die Zeit rund um das Referendum erlebt? Also war es eher aufregend oder ist es eher im Stillen passiert?
Es wurde ja tagtäglich berichtet, besonders Boris Johnson und Nigel Farage waren ja täglich in den Nachrichten, haben für diesen Brexit geworben. Man wurde dann dem Ganzen etwas überdrüssig, mhm, natürlich. Mein Freundeskreis, die alle Engländer sind, waren oder sind immer noch gegen diesen Brexit.
Gab es da dann auch zum Beispiel so Proteste?
Nee, also bei uns nicht, in London schon. Also die Stadt, wo ich wohne, sind 60.000 Einwohner.
Eher friedlich.
Okay. Eher friedlich, ja.
Okay. Hat sich deine Meinung zum Brexit verändert? Wenn ja, warum?
Nee, also ich finde das, den Brexit, empfinde das immer noch als Katastrophe für England. Also da hat sich nichts geändert.
Warum sagst du Katastrophe für England?
Speziell für die Jugend. Das Erasmus-Programm wurde ja gestrichen oder sind sie ausgetreten. Das Freedom of Movement, es ist sehr, sehr schwierig für junge Engländer jetzt im Ausland zu leben.
Ja, das ist also, von dem her, ja. Also zum Beispiel wir profitieren ja auch viel von Erasmus.
Ja.
Zum Beispiel unsere Austauschschüler kommen ja auch bald, da waren wir auch in Spanien. Mhm. Das hat uns richtig viel finanziert.
Ja, ja.
Hat der Brexit dein Leben in einer anderen Art noch beeinflusst, zum Beispiel in der Arbeit oder Reisen innerhalb der EU?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Die Arbeit ist gleich geblieben. Ich arbeite ja für eine private Company, will ich erstmal so sagen, für einen privaten Krankenhausbetreiber. Wir hatten davor relativ viel Privatpatienten und nach Brexit hat es schon abgenommen insgesamt. Ob das jetzt direkt zusammenhängt, weiß ich leider nicht.
Und wie stehen die Leute aus deinem Umfeld zum Brexit? Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass die meisten eigentlich eher dagegen waren, aber gab es auch noch gespaltene Meinungen?
Überhaupt nicht. Also die Leute, die ich kenne, sind immer noch absolut gegen den Brexit.
Mhm.
Hast du da vielleicht auch einen Unterschied zwischen alt und jung gemerkt?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Also mit Patienten habe ich ja natürlich ältere und über Politik redet man eher nicht. Also eher über das Wetter. Ja. Das ist wichtiger.
Wie siehst du die Zukunft Großbritanniens nach dem Brexit?
Ich habe es immer recht düster gesehen. Es wurden ja allerhand Sachen versprochen. Zum Beispiel, dass vorher ein roter Bus mit der Aufschrift, dass die 350 Millionen Pfund, die man wöchentlich an die EU zahlt, jetzt natürlich der englischen Bevölkerung zugutekommt. Stimmt natürlich alles nicht. Also die ganzen Versprechen sind nicht eingetreten, also wurden nicht gehalten.
Okay, das war's auch schon mit dem Interview. Wir konnten jetzt einen guten Einblick zu den Erfahrungen innerhalb Großbritanniens bekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir und für deine Zeit und deine ehrlichen Antworten.
Gern geschehen.
Dankeschön.
Danke auch.
Ja, ein besonders gutes Beispiel dafür, wie kompliziert politische Entscheidungen nach dem Brexit geworden sind, ist der Konflikt zwischen Irland und Nordirland.
Stimmt. Kam es durch das Referendum nicht zu vielen Konflikten?
Ja, genau. In Nordirland war die Mehrheit eher dagegen, also wollten sie in der EU bleiben. Trotzdem musste Nordirland zusammen mit dem Rest des Vereinigten Königreichs die EU verlassen, weil das Gesamtergebnis im ganzen Land für den Austritt war.
Boah, das ist aber echt ungerecht für Nordirland.
Ja, viele waren dagegen und fühlten sich übergangen. Ihre Stimme hat am Ende nichts geändert, obwohl sie klar gesagt haben, was sie wollen.
Und warum kam dann die Idee mit Irland auf?
Du meinst die Wiedervereinigung mit Irland? Manche dachten, wenn Nordirland sich mit der Republik Irland verbinden würde, könnte man wieder automatisch Teil der EU sein. Das war für viele eine attraktive Vorstellung.
Das wäre aber eine gute Lösung. Hat es denn funktioniert?
Naja. Umgesetzt wurde es eben nicht. Nordirland gehört immer noch zum Vereinigten Königreich. Es wird bis jetzt noch diskutiert, aber eine Abstimmung oder genaue Pläne gibt es noch nicht wirklich.
Ist dann überhaupt eine Wiedervereinigung möglich?
Eine Wiedervereinigung wäre nur dann möglich, wenn es wahrscheinlich wäre, dass die Mehrheit dafür stimmen würde. Denn nur dann kommt es zu einem zweiten Referendum.
Aber ist das dann nicht voll unpraktisch, wenn jetzt Nordirland nicht in der EU ist und Irland schon? Weil ich meine, die beiden liegen doch direkt nebeneinander.
Ja, so schaut's aus. Und deshalb spricht man auch von einer sogenannten EU-Außengrenze.
Das ist ja richtig kompliziert, wenn man dann in Nordirland wohnt, aber in Irland arbeitet. Ich meine, dann muss man ja immer über die Grenze.
Ja, nicht ganz. Es gibt keine festen Kontrollen zwischen Nordirland und Irland. Also man kann zum Beispiel ganz normal arbeiten oder zur Schule gehen. Das ist tatsächlich kein Problem.
Habe ich das richtig verstanden? Es gibt offiziell eine Grenze, die aber quasi unsichtbar ist?
Ja, genau so. Das ist möglich durch das Good Friday Agreement. Das ist ein Friedensabkommen, das 1998 geschlossen wurde, um den Frieden in Nordirland zu sichern. Damals ging es vor allem darum, die Konflikte zwischen Nationalisten, die ein vereintes Irland wollten, und Unionisten, die bei Großbritannien bleiben wollten, zu lösen.
Und was genau hat das Abkommen gemacht?
Unter anderem wurde eine offene Grenze zwischen Nordirland und Republik Irland geschaffen. Außerdem gab es Regeln für eine gemeinsame Regierung und den Schutz aller Menschenrechte.
Okay, aber was hat das mit dem Brexit zu tun?
Seit dem Brexit ist alles etwas komplizierter geworden, weil Großbritannien aus der EU raus ist, Irland aber drin bleibt. Trotzdem sorgt das Good Friday Agreement dafür, dass die Grenze praktisch unsichtbar bleibt, sodass Menschen problemlos pendeln und Waren transportieren können.
Ah, also hilft es immer noch im Alltag?
Genau, noch wichtiger. Für Arbeiter, Pendler und Unternehmen macht die offene Grenze das Leben viel einfacher. Leute können weiterhin problemlos zur Arbeit fahren, Produkte hin- und her schicken und alles läuft weiter, ohne dass die alte Spannung wieder aufflammt. So sorgt das Abkommen dafür, dass Frieden und Alltag zusammen funktionieren.
So Leute, das war unser kleiner Überblick über den Brexit, warum er passiert ist, welche Folgen er hat und wie kompliziert alles sein kann, besonders wenn man Regionen wie Nordirland betrachtet. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Eindruck davon, was dahinter steckt. Danke, dass ihr zugehört habt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt...
Der Sternenkreis.
Das war eine weitere Folge aus unserer Reihe Junge Triebe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung und Produktion dieser Episode. Vielleicht schlummert ja auch in eurer Kita, eurer Schule oder eurer Einrichtung eine Idee, die darauf wartet, erzählt zu werden. Wenn ihr Lust habt, selbst zum Mikrofon zu greifen, begleiten wir euch gerne. Von der ersten Idee bis zur fertigen Podcast-Folge. Schreibt mir einfach an streuobstwiese@kreismedienzentrum.de. Oder schaut vorbei auf www.kreismedienzentrum.de/podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert die Streuobstwiese, hört auch in unsere anderen Folgen rein, bewertet unseren Podcast und empfehlt ihn gerne weiter. So helft ihr dabei, dass noch mehr Menschen die kleinen und großen Schätze aus Bildung und Betreuung entdecken. Ich bin Tobi, Medienpädagoge am Kreismedienzentrum Ravensburg und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge der Streuobstwiese wiederzuhören.